Guten Morgen. Also wir sind Thomas und Udo Horn und freuen uns, hier bei euch zu sein. Ihr seht, ich habe mir so einen Stuhl zurechtgerückt, weil meine Knie das nicht auf Dauer so mitmachen wollen. Bitte euch einfach um Verständnis. Unser Lebenszeugnis für heute ist überschrieben: Unsere Krisen sind Gottes Chance. Ich bin im Mittelgebirge groß geworden, so ähnlich wie hier, zwischen Frankfurt und Heidelberg im Odenwald. Und dort gibt es ein Felsenmeer. Das ist so genannt, das sind große Felsquader, die sind so 1 mal 2 mal 1,5 Meter groß, Brocken an Brocken an Brocken. Und für die Kinder und Jugendlichen ist es ein Riesenspaß, über diese Felsen nach oben zu rennen und zu sehen, ob sie schneller oben sind als die Eltern, die außen rumgehen auf einem schönen Waldweg. Und ich war im Gebet mit Jesus und plötzlich hatte ich den Eindruck, dass er mich da hineinnimmt und sagt: Komm mit mir. Und wir standen am Fuß dieses Felsenmeeres und dann sagt er: Ich gehe dir jetzt voran. Und er ging ja auf den ersten Stein zu, aber es war so, dass er nicht über den Stein ging, sondern in den Stein hinein. Und ich dicht hinter ihm, und dann war das so, als ob wir durch den Stein durchgehen konnten. Und es kam der nächste Stein, und wieder war es so, dass er mich nicht über den Stein führte, sondern mitten hindurch. Und ich habe etwas davon verstanden, dass ich mit ihm Wege gehen kann, die es gar nicht gibt. Dass mit ihm Wege durch Schwierigkeiten gehen, wo ich vorher keinen Ausweg sah. Wo vorher mein einziger Ausweg war: Bewahre mich davor, dass sowas nicht passiert, und zeig mir dann irgendwie, wie ich dann vorbeikomme. Und ich hatte ganz tief das Empfinden, dass er sagt: Wenn du an mir bleibst, wirst du mit mir durch Wege hindurchgehen, wo du keinen Ausweg siehst. Wir nennen diese Situationen oft Krisen. Und wir wollen ein Stück euch teilhaben lassen an unserem Zeugnis. Erstens, dass wir in Krisen zu ihm gezogen werden. Dass in einer Krise wir plötzlich uns auf ihn besinnen, wenn wir ihn im Alltag sonst eigentlich so auf die Seite gelegt haben. Und sagen: Ich brauche deine Hilfe, ich kann mir nicht selbst helfen. Das Zweite ist, dass wir in Krisen oft Dinge von uns selbst entdecken, die uns vorher nicht bewusst waren. Das Dritte ist, in vielen Krisen müssen wir lernen, anderen zu vergeben, weil es immer wieder zu Verletzungen kommt. Der vierte Teil, da wirst du Zeugnis geben über den Tod deines Vaters. Und zum Schluss werde ich euch noch eine Geschichte vorlesen. Gott zieht uns in Krisen zu sich. Die wenigsten Menschen finden ihn als lebendige Beziehung, wenn es ihnen gut geht. Meistens brauchen wir eine Krise, um ihn wirklich von ganzem Herzen zu suchen.
Thomas und ich, wir waren verheiratet, gerade 1,5 Jahre. Ich arbeitete als Ärztin in der Hautklinik und man könnte sagen, es war alles sehr gut. Und plötzlich habe ich eine Herzmuskelentzündung bekommen nach einer Grippe, lag von jetzt auf gleich auf der Intensivstation. Ich war gerade erst 27 Jahre alt und die Ärzte sagten: Wir wissen nicht, wie das mit Ihrem Herzen weitergeht. Es gibt auch einen plötzlichen Herztod. Sie haben jetzt massive Herzrhythmusstörungen. Ich lag im Bett, ich war zu schwach, mir die Zähne zu putzen. Und wir wissen nicht, wie das ausgeht. Und ich lag da und ich dachte, ich bin doch erst 27 Jahre alt. Habe ich denn mein ganzes Leben falsch gelebt, dass ich immer darauf hingearbeitet hatte, ich wollte als Ärztin arbeiten? Was ist, wenn ich nie wieder in meinen Beruf zurückgehen kann? Was ist, wenn niemand einen Sinn in meinem Leben sieht? Wir hatten geheiratet und mein Mann hatte mir damals gesagt, Ich sehe, du bist so eine begeisterte Medizinstudentin. Also wenn du mir jetzt sagst, du willst gar keine Kinder bekommen, du willst Chefärztin werden, dann ist das nicht die Frau, mit der ich Beziehung bauen will. Dann lasse ich es lieber, weil ich möchte Kinder haben. Und ich lag jetzt da auf der Intensivstation und dachte, was wird aus unserer Ehe, wenn ich keine Kinder bekommen kann und wenn unser großer Traum Doppelarztpraxis platzt. Ich fiel in eine Krise, war erst 27 Jahre alt. Aber in dieser Krise fängt der Mensch auch an zu fragen, was ist der Sinn mit meinem Leben? Gott, gibt es dich? Ich war jeden Sonntag im Gottesdienst und trotzdem konnte ich nicht sagen, ja, ich weiß ganz genau, definitiv, egal was passiert, Gott liebt mich und er spricht zu mir. Und in dieser Situation auf der Intensivstation habe ich zu ihm geschrien und habe gesagt, ich muss dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Es gibt einen Satz, dass Gott keine Enkelkinder hat, er hat nur Kinder. Ich kann nicht sagen, meine Eltern kennen dich doch so gut, deswegen bin ich doch auch gerettet. Nein, irgendwann muss der Mensch selber die Entscheidung treffen, ich will auch dein Kind sein. Ich möchte ganze Sache mit dir machen. Und so schrie ich auf dieser Intensivstation nach Gott und bat ihn, mir Menschen zu schicken, die mir den Weg zu ihm zeigten. Und ich traf eine Frau. Und in der Folgezeit habe ich mich 2 Jahre immer wieder mit ihr getroffen. Sie hat mir den Weg gezeigt zu Jesus Christus. Und wir, Thomas und ich, durften am gleichen Tag erleben, dass wir unser Leben unter Gottes Führung gestellt haben. Das hieß, dass wir ab dem Tag anfingen, jeden Tag in der Bibel zu lesen, ihn besser kennenzulernen, jeden Tag zu beten und Gemeinschaft mit anderen Christen noch intensiver zu suchen.
Wir möchten heute Mut machen, Krisen nicht als Katastrophen zu sehen, sondern als Chancen zur Veränderung, als Chancen, ihm zu begegnen und Seiten des Lebens kennenzulernen, die wir freiwillig nicht aufschlagen. Es hat mal jemand gesagt, dass der Mensch durch 3 Dinge lernt. Durch Liebe. Durch Liebe lernen wir Vertrauen. Wir lernen, dass wir wertvoll und einmalig sind. Und es braucht die erfahrene Liebe anderer, um dies ganz tief in das eigene Herz aufnehmen zu können. Durch Arbeit lernen wir Disziplin. Wir lernen, Verantwortung zu tragen. Wir lernen, etwas zu leisten. Wir sehen, ich tue etwas und es geschieht etwas. Aber auch durch Leid können wir lernen. Durch Leid können wir lernen, dass manche Dinge im Leben nicht so wichtig sind, die wir ganz hoch oben ansiedeln. Durch Leid können wir lernen, wer wirklich zu uns steht. Und wenn kein anderer mehr da ist, sagt, ich bin neben dir, ich habe auch keine Worte, aber ich lasse dich jetzt nicht los. Und oft lernen wir ihn, Jesus Christus, eigentlich erst durch Leid wirklich ganz nah kennen. Ich habe gesagt, Gott hilft uns in Krisen, zu uns selber zu finden. Und ihre Krankheit, Utes Krankheit, war unsere Chance, dass unser Weg umknickte. Wir sagen manchmal, ich bin umgeknickt und wir humpeln und können nicht mehr laufen. Aber ich glaube, seine Sehnsucht ist oft, dass wir noch viel tiefer umknicken, hin zu ihm und dass wir ihn so kennenlernen, dass er unser Leben führen kann und uns Wege führen kann, wo wir vorher keine Möglichkeit sahen, zu leben.
Nach dieser akuten Krise auf der Intensivstation bin ich nach 3 Monaten ganz, ganz langsam wieder in meinen Beruf zurückgegangen unter Medikamenten und in der Folgezeit innerhalb von 18 Jahren habe ich immer wieder erleben müssen, dass diese Krankheit zurückkam. Und kein Arzt konnte das vorhersagen. Mal war es in einer Schwangerschaft, mal war es nach einer Entbindung, mal war es komplett in Ruhe, mal war es wieder nach einer Krankheit. Es war wie so ein Damoklesschwert über meinem Kopf und wir wussten nie richtig, was passiert, wenn wir planten. Aber es war Gottes Idee wahrscheinlich, mich ganz zu sich zu ziehen und mich auch zu verändern, dass ich auch ein ganzes Jahr zu mir finden konnte. Und eingeleitet wurde eine der größten Veränderungen meines Lebens durch die Frage auf einem Eheseminar: In welchen Bereichen eurer Ehe könnt ihr nicht miteinander reden? Und wir haben beide aufgeschrieben, wenn Ute krank ist, wenn sie wieder diese Phasen hat, wo sie diese furchtbaren Rhythmusstörungen hat, nachts nicht schlafen kann, nicht zur Ruhe kommt, in den Phasen können wir nicht miteinander reden. Es ist ja ein Armutszeugnis, wir sind beide Ärzte und wir können nicht miteinander reden, wenn ich krank bin. Aber wenn Thomas morgens fragte, Ute, wie war die Nacht? Hast du Rhythmusstörungen? Da habe ich gesagt, lass mich in Ruhe, ich will nicht drüber nachdenken. Oder wenn er sagte, morgens, soll ich dir mal einen Tee kochen? Und ich sagte, nein, du willst mir ja nur zeigen, dass ich es wieder nicht alleine kann. Ich habe meine Stacheln aufgestellt. Und das passiert ganz oft, wenn wir mit uns selber nicht zurechtkommen, dann stellen wir Stacheln auf. Und dann hat der andere oft gar keine Chance, an uns heranzukommen. Und ich lag dann in meinem Bett wieder mit furchtbaren Rhythmusstörungen. Thomas ist zur Arbeit gegangen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, jetzt haben wir beide aufgeschrieben, wenn ich krank bin, können wir nicht miteinander reden. Hast du da nicht eine Lösung? Was ist denn die Lösung dafür? Das kann doch nicht wahr sein, dass es immer so schwierig ist zwischen uns, wenn ich krank bin, wenn wieder diese furchtbaren Rhythmusstörungen sind. Und dann hatte ich den Eindruck, als wenn er mich dahin führt, in den Spiegel zu gucken. Und auf einmal habe ich gesagt, ich hasse dich, Ute, wenn du krank bist. Ich hasse dich. Ich will nicht krank sein. Ich möchte meine Kinder selber zum Kindergarten bringen. Ich möchte für sie kochen. Ich möchte arbeiten. Ich möchte was leisten. Ich möchte als Ärztin arbeiten. Ich möchte eine gute Ehefrau sein. Ich hasse mich so, wenn ich krank bin. Und ich konnte es kaum aushalten, krank zu sein. Und dann hatte ich den Eindruck, als wenn Gott in meine Gedanken hineinspricht: Ich liebe dich, auch wenn du nichts leistest. Fang doch bitte heute auch an, dich zu lieben. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus das war, der in meine Gedanken hineinsprach. Und in mir tobte ein Kampf. Ich wollte es irgendwo nicht. Ich wollte nicht loslassen. Und irgendwann habe ich dann dieses Gebet gesprochen. Jesus, ich glaube, du redest heute zu mir und ich will mich annehmen, auch wenn ich ein Leben lang krank bleiben werde. Ich möchte heute Ja sagen zu mir und mich anfangen zu lieben, weil du liebst mich. Und was habe ich ein Recht, mich abzulehnen dafür? Und interessant war, als Thomas dann mittags nach Hause kam, guckte er in meine Augen und sah veränderte Augen.
Ich fragte, was ist mit dir passiert? Und sie erzählte mir von dem Schritt, den sie gegangen ist. Und irgendwie war ab diesem Moment unsere Beziehung eine andere. Und es bedeutete nicht, dass sie körperlich gesund war. Der Prozess dauerte über 18 Jahre, immer wieder auf und ab und auf und ab. Aber auch ich habe Veränderungen erlebt und es gab den Moment, wo ich meiner Frau sagte, so schwer dieser Weg für dich ist, habe ich den Eindruck, dass er auch um meinetwillen ist. Ich bin innerlich zerbrochen an dem Stolz, den ich mit mir getragen habe, was ich bis dahin alles erreicht habe, dass das Leben so glatt ging und ich Schritt für Schritt, Stufe für Stufe kletterte und ich merkte plötzlich, es war jetzt anders. Und nach dem anfänglichen Schmerz über die Jahre hin habe ich entdeckt, dass es kostbar war, dass dieser Stolz zerbrach. Dieser stolze Kerl, der sich Mauern gesetzt hat, sich zu definieren aus dem, was er erreicht hat. Und Ja zu sagen einfach dazu, dass er ist und dass es nicht davon abhängig ist, ob ich etwas Großes oder nichts erreicht habe. Das macht meine Person nicht aus. In Matthäus 22 steht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ganz oft leben wir statt deiner selbst. Wir lieben einen anderen und sagen, ich kann mich so nicht annehmen, mit meiner Nase, mit meinem Gewicht. Ich bin zu klein oder dieses oder jenes. Und wir merken nicht, wie wir Teile an uns ablehnen und nicht einfach Ja sagen zu diesem Leben aus Gnade. Er hat uns einzigartig gemacht und es ist seine Souveränität, was er uns gegeben hat aus Gnade und was er uns nicht gegeben hat. Und wenn wir nicht lernen, ein ganzes Ja dazu zu sagen, schneiden wir Teile unseres Lebens ab von seinem Leben.
In Sprüche 4,23 steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Das ist unsere Aufgabe. Und deswegen vielleicht auch die Frage heute Morgen an Sie, was lehnen Sie an sich ab? Für mich war es die Leistungsschwäche, die Krankheit, die ich nicht ertragen konnte. Für manche kann es das Aussehen sein. Das können manchmal nur ein paar Sommersprossen im Gesicht sein. Eine zu große, eine zu kleine Nase, X-Beine, O-Beine, ein paar Pfund zu viel. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Ja sagen zu uns und andere können uns helfen. Meine Mutter war übersät mit Sommersprossen. Ich habe sie nie klagen hören. Und ich habe sie mal gefragt. Ich sage, Mama, es gibt Kinder, die haben 5 Sommersprossen und die leiden darunter und wollen die mit dem Laser wegmachen lassen. Und du hast übersät mit Sommersprossen. Wie kannst du das aushalten? Und sie sagte, weißt du, mein Vater hat immer zu mir gesagt, ein Mädchen ohne Sommersprossen ist wie ein Himmel ohne Sterne. Und deswegen habe ich immer meine Sommersprossen geliebt, weil mein Vater hat sie geliebt. Oft ist es doch nur eine Einstellungssache. Ich wurde immer wegen meiner weißen Haut, wurde immer gesagt, oh Mann, siehst du schlecht aus, geht's dir nicht gut? Aber als ich in Südostasien mal war, da haben sie meine porzellanfarbene Haut anfassen wollen. Da dürfen wir mal fassen, die ist so wunderschön, da laufen sie alle mit Sonnenschirm rum, keiner will braun werden. Und ich dachte, ich bin nur am falschen Ort geboren. Oder ich habe meinen Patenonkel besucht, der war 80 und er sagte, weißt du Ute, ich habe jetzt keine Zähne mehr, aber auch keine Zahnschmerzen. Und fürs Hören brauche ich ein Hörgerät, aber wenn ich mal was nicht hören will, schalte ich es einfach ab. Und da habe ich gedacht, den will ich mir zum Vorbild nehmen, dass man auch in allem was Positives sehen kann. Vielleicht lehnen sie auch ihr Geschlecht ab. Ich habe so viele Jahre gegen mein Geschlecht gekämpft. Ich dachte immer, Männer haben es besser. Warum musste ich denn jedes Kind austragen? Also wir haben 7 Kinder, eine Tochter und 6 Söhne. Und ich dachte, wir könnten das doch abwechselnd machen, wäre doch viel fairer. Und ich musste wirklich, habe lange gebraucht, bis ich ein volles Ja hatte zu meinem Geschlecht. Und Thomas, wie sah es bei dir aus?
Kennen Sie Neid? Kennt ihr Neid? Ich kannte Neid. Und ich wusste, es ist nicht gut, aber ich wusste nicht, wie ich es rausbekomme. Und ich habe immer gedacht, das, was der oder die hat, ist besser. Und ich war dann auch eine Zeit ausrangiert, sage ich mal. Die Diagnose offiziell war Burnout. Ich war in einer Klinik und in dieser Klinik gab es dann Maltherapie. Und ich bin so nach der 2. Grundschulklasse in Malen nicht weiter versetzt worden. Also ich kann das nicht besonders gut. Und dann bekam ich einen Zettel und auf dem Zettel stand, was ich malen sollte. Da stand drauf, Neid soll ich malen. Könnt ihr kurz mal überlegen, wie ihr Neid malt. Das Verrückte in dem Moment war, dass ich wusste, was ich zu malen hatte. Es gibt Farben, die sich gegenseitig ergänzen. Das nennt man Komplementärfarben. Es gibt Farben, die zusammen Braun oder Schmutz ergeben. Zum Beispiel Violett und Gelb zusammen gibt schmutziges Braun. Und ich habe dann, weil ich nicht so begabt bin im Malen, auf einem Blatt 2 Hälften gemalt. Eine Violett und eine Gelb. Und dann habe ich gesagt, gut, Violett, das bin ich und Gelb ist meine Frau. Zum Beispiel, wo ich dann neidisch war auf etwas bei ihr. Und meine Hand greift Violett in die gelbe Fläche hinein. Was passiert? Sie wird braun. Das heißt, wenn ich dem anderen etwas neide, zerstöre ich das bei dem anderen. Aber was noch viel schlimmer war, durch diese Vermischung der Farben wurde bei mir selbst auch ganz viel zerstört und der Schaden war noch größer. Und ich habe zum ersten Mal verstanden in meinem Leben, dass Neid nicht etwas haben wollen bedeutet und dann mehr haben, sondern dass es bedeutet, wenn ich das begehre, was der andere hat, dass ich es bei ihm zerstöre und bei mir selbst noch mehr zerstöre. Und dann war es irgendwo einfach für mich, das loszulassen und zu sagen, es ist nicht meins. Ich habe kein Recht, beim anderen etwas zu zerstören. Und wer bin ich, dass ich selbst bei mir Dinge zerstöre? Durch dieses Begehren von etwas, was mir nicht gehört.
Wir haben in unserem Flur einen Spruch stehen, der heißt, Herr, schenke mir Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Mein Geschlecht kann ich nicht ändern. Herr, schenke mir Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. und Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich möchte jetzt noch von einem anderen Ereignis in meinem Leben erzählen. Ich scheine oft durch Krankheiten gehen zu müssen. Und im Jahr 1999 war meine Herzmuskelentzündung so weit ausgeheilt, dass eine Elektrokoagulation gemacht worden ist, das heißt eine Verödung des Herdes in meinem Herzen. Und ab dem Zeitpunkt war ich herzgesund bis heute. Und ich dachte, wow, ich habe ein neues Leben geschenkt gekriegt. Aber es sollte nicht lange dauern, denn im Mai 2000 schon war die Verdachtsdiagnose, dass ich einen Eierstockkrebs habe. Ich hatte eine ganz große Zyste am Eierstock und zwei Ärzte hatten unabhängig voneinander die Diagnose gestellt. Wir hatten viele kleine Kinder und was macht man dann? Man versucht, das Leben der Mutter so lange zu erhalten, wie es geht. Also kam ich in die Klinik und der Arzt sagte, ich würde gar kein Risiko eingehen, gar nicht erst mal punktieren, gucken, ob es wirklich Krebs ist. Ich würde gleich eine Totaloperation machen, das heißt beide Eierstöcke wegnehmen und die Gebärmutter. Wir ließen es machen. Ich wachte aus der Narkose auf und der Arzt sagte, Frau Horn, ich habe gute Nachrichten, Sie hatten gar keinen Krebs. Sie hatten nur eine Zyste. Und wahrscheinlich werden Sie in 10 Tagen wieder zu Hause sein. Aber es sollte anders kommen. Ich bekam unglaubliche Schmerzen im Bauchraum. Und die Krankenschwester sagte immer, das kann nicht sein. Und die Ärzte kamen und haben alles abgedrückt und haben gesagt, da ist nichts. Und ich sage, ich habe aber wahnsinnige Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10. Bei 10 springe ich aus dem Fenster, bringe mich um. Bei 1 kann ich es gut aushalten, bin ich bei 8 bis 9. Ich schaffe es nicht mehr. Und dann wurden die Schmerzmittel erhöht, aber es wurden keine Zusatzuntersuchungen gemacht. Und nach 5 Tagen sagte die Schwester, die glaubte, ich würde nur simulieren, das wären gar keine Schmerzen. Sie stehen heute auf. Es gibt so Schwester Rabiatas. Manchmal sind die ganz gut, aber manchmal ist es vielleicht auch nicht so gut. Auf jeden Fall sagte sie, Sie stehen heute auf, Sie kriegen das Essen nur an dem Tisch, ich gebe es Ihnen nicht am Bett. Da habe ich gesagt, ist okay, ich füge mich, ich versuche aufzustehen, ich weiß zwar nicht, wie ich es schaffe. Es sind so wahnsinnige Schmerzen. Und dann habe ich mich an den Tisch gesetzt und in dem Moment platzte meine Naht auf am Bauch. Und es entleerte sich schwallartig Eiter. Und jetzt auf einmal wusste jeder, warum ich so furchtbare Schmerzen hatte. Und dann wurde ich sofort isoliert, Antibiotikatherapie. Der Oberarzt kam und sagte, Frau Horn, ich muss Sie wieder operieren, das wird nie was, das heilt nie. Und ich habe gesagt, ich habe keine Kraft mehr. Erst diese Diagnose, dann die große Operation, jetzt 5 Tage Schmerzen. Ich kann nicht mehr. Ich halte nicht noch eine Narkose aus. Das geht nicht. Und im Jakobusbrief steht, ist jemand krank unter euch, so rufe er die Ältesten. Sie werden beten und es wird besser mit ihm. Und so rief ich unseren Pfarrer an und sagte, kannst du mit den Ältesten kommen? Kannst du mit mir beten? Ich schaffe die Operation sonst nicht. Und er kam und sagte, ja, ich habe dir auch einen Bibelvers mitgebracht aus Jesaja 43. Du wirst durch Wasser und Feuer gehen. Ja, ich dachte, durch das Wasser der Tränen bin ich schon durch und das Feuer der Schmerzen. Nachdem sie mit mir gebetet haben, habe ich neuen Mut gehabt und neue Kraft. Und ich habe eingewilligt in die Operation am nächsten Tag. Und da Thomas ja auch als Chirurg arbeitet, hat er gesagt, weißt du was, ich gehe mit rein und ich gucke, was wir machen können. Weil die Ärzte hatten gesagt, wir lassen diese Narbe offen zuheilen, ganz langsam, von außen nach innen, über Monate. Und ich dachte, nein, nicht auch das noch. Und so ist Thomas mit reingegangen in die Operation und als ich daraus wieder aufwachte, guckte er mich an und sagte, du, ich habe auf meine eigene Verantwortung den Operateur gebeten, den Bauch zuzunähen, aber wir haben keine Garantie, dass das geht. Vielleicht musst du in ein paar Tagen wieder operiert werden. Ich wurde nach 10 Tagen nach Hause entlassen, war zu schwach, irgendwas zu tun zu Hause, hatte immer Nachtschweiß, es ging mir wirklich gar nicht gut. Ich bin dann zu meinem niedergelassenen Arzt gegangen und der hörte die Geschichte und sagte, Frau Horn, Sie haben Pech, Pech und Pech gehabt. Und dieses Pech, Pech, Pech hat mir ausgelöst, dass ich sage, nein, es stimmt nicht, es war nicht nur Pech, es war auch Lieblosigkeit dabei. Es war auch so, dass die Ärzte sich auf den Druck der Hände verlassen haben. Sie hätten aber einen Ultraschall machen müssen, dann hätten sie das gesehen, was Sache ist. Es ist auch, an mir ist man auch schuldig geworden. Und dann habe ich mir die Schuld angeguckt und habe sie vergeben, weil das ist die einzige Möglichkeit, im Sinne Gottes damit umzugehen, mit Schuld?
Ganz oft klagen wir nur an.
Ganz oft sagen wir, stell dir, was mir passiert ist. Stell dir vor, was mir passiert ist. Aber was macht ihr damit, wenn ein anderes Auto euch anfährt, ihr einen komplizierten Bruch habt und für den Rest eures Lebens vielleicht humpelt und dieses Gelenk nie mehr richtig geht? Wenn eine Krise eingetreten ist, wo ihr das Gefühl habt, da konnte ich gar nichts dazu. Es wurde auch im Gericht gesagt, die eine Seite ist schuldlos, aber ich bin das Opfer. Wir müssen lernen, Schuld anzusehen als erstes und sie nicht zu bagatellisieren. Wie oft bagatellisieren wir Schuld, wenn ein Alkoholiker seine Kinder halbtot schlägt und sagt, er konnte ja nicht anders, der hat es zu Hause nicht anders gelernt, als er selbst Kind war, und trotzdem ist es Schuld. Wie oft bagatellisieren wir sie? Wir müssen Schuld beim Namen nennen und dann sind wir aufgerufen, Schuld zu vergeben. Und viele Krisen in unserem Leben halten an, wenn wir nicht durch diesen Prozess gehen, die Schuld wirklich anzusehen, entweder die eigene Schuld oder auch die Schuld von den anderen, die an uns schuldig wurden, und dann zu vergeben. Das kann auch sein, dass ich mir selbst vergeben muss, wo ich sage, das, was ich damals getan habe, hätte ich es bloß nie getan. Aber Herr, ich bitte dich um Vergebung und ich vergebe mir selbst auch. Ansonsten werden diese Situationen uns gefangen nehmen für den Rest unseres Lebens. Sie haben Macht darüber.
Ich würde euch jetzt gerne noch erzählen über den Tod meines Vaters. Er starb am 7.11.2001 und am 18.11.2001 habe ich bei uns in der Kirche Folgendes vorgelesen. Ich trage heute schwarz als Zeichen dafür, dass ich als Tochter traurig bin, meinen Vater nicht mehr auf dieser Erde zu haben. Keine zärtliche Umarmung von ihm, kein "Ich freue mich auf dich", keine Frage "Wie geht's dir? Wie geht's Thomas? Wie geht's den Kindern?" Er fehlt mir und ich möchte traurig sein dürfen. Bitte haltet es aus, wenn Menschen Trauer tragen. In der Bibel steht, für alles gibt es eine Zeit zu trauern und eine Zeit fröhlich zu sein. Das steht im Prediger 3,4. Und bei mir ist jetzt Zeit zu trauern. Neben der Trauer ist aber ganz viel Dank in meinem Herzen. Ich danke Gott für so einen Vater. Er war mein Rückenwind, er hat an mich geglaubt. Er hat mich in vielen Niederlagen meines Lebens getröstet und zu mir gestanden. Und das Wichtigste, er hat mir den Weg zu meinem Vater im Himmel gezeigt. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Also wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn, steht im Römerbrief 14,8. Und diesen Bibelvers habe ich in den letzten Wochen ein Stück mehr begriffen. Und ich möchte euch daran teilhaben lassen, wie nah uns Gott in den letzten Wochen war. Wie er die Lebenden mit den Sterbenden verwoben hat. Wie wir die letzten Wochen meines Vaters als kostbaren Schatz erlebten. Wie wichtig es ist, bewusst Abschied nehmen zu können. Ich wünsche mir, später einmal auch so sterben zu können, wie mein Vater es mir vorgelebt hat. Über die letzten 5 Wochen meines Vaters. Obwohl wir gerade erst umgezogen waren am 20. Oktober, mein Vater ging es nicht gut und wir wollten ihn zu uns nehmen und somit unser Haus haben wir verkauft, sein Haus verkauft und wir haben gemeinsam ein neues gesucht, fahre ich trotzdem 6 Tage später auf eine 4-tägige Frauentagung. Als ich davon wieder nach Hause komme, sagt mein Sohn Josa zu mir: "Wie gut, Mama, dass du gefahren bist, denn jetzt hast du Kraft für Opa." Wie oft hat Gott schon durch Kinder zu mir gesprochen? Einen Tag nach der Frauentagung bekomme ich einen Anruf. Mein Vater müsse ins Krankenhaus. Er sagt, es geht mir nicht gut. Er ist immer noch in seinem Haus. Es ist 19 Uhr und ich sage, Vati, muss das denn sein, dass du jetzt ins Krankenhaus gehst? Kannst du nicht bis morgen warten? Und er sagt, nein, ich kann nicht warten. Ich kriege keine Luft mehr. Ich kann nicht sprechen. Wir wohnen 1 Stunde entfernt Und als ich aufgelegt habe, gucke ich meinen Mann an. Ich sage, ich muss nach Jülich. Ich muss hinfahren zu meinem Vater. Und er sagt, ich muss mit. Und wir besprechen mit unseren Kindern, ob es in Ordnung ist, dass wir beide fahren. Danke Gott, dass du zu uns sprichst, durch Empfindungen, durch Gedanken und uns in Bewegung setzt. Die Kinder sind einverstanden und wir fahren los. Im Krankenhaus sehen wir auf dem Röntgenbild tennisballgroße Metastasen, Tochtergeschwulste eines Krebses, den wir nicht kannten. Wir wussten nicht, dass er Krebs hatte. Das ist ein Todesurteil und keine Lungenentzündung, denken wir beide. Und der Arzt, der ihn untersucht, sagt, aber wir sagen ihm erstmal nichts. Wir beugen uns zunächst dem Wunsch des Arztes, sagen auf die Frage meines Vaters, ob die Lunge in Ordnung sei, nein, Vati, nicht ganz, aber es muss noch abgeklärt werden. Schon auf dem Nachhauseweg wissen wir, dass wir meinem Vater die Wahrheit sagen wollen und müssen. Wir wollen ihm diese letzte Chance nicht nehmen, sein Leben vor Gott und den Menschen zu ordnen. Außerdem haben wir uns in der Familie immer bemüht, die Wahrheit miteinander zu sprechen. 2 Tage später kommen wir wieder in die Klinik und wir sagen ihm mit den Ärzten zusammen auf unsere Bitte hin, dass er ein sterbenskranker Mann ist, voller Krebs und dass es sehr ernst sei. Als der Arzt draußen ist, mein Vater ist gefasst, kämpft aber mit den Tränen, dreht er sich zu mir um und sagt, dann heißt es wohl Abschied nehmen, Ute. Wie gut, dass ich in den letzten Monaten schon einiges aufgeräumt und auch verschenkt habe. Ich frage ihn, Vati, war es richtig, dir die Wahrheit zu sagen? Er nickt und sagt, ja, und außerdem wusste ich es ja schon, denn ich habe so halb das Röntgenbild auch gesehen und ich wusste, dass es nicht stimmt. Irgendwie bin ich aber auch erleichtert, sagt er, denn ich darf endlich so krank sein, wie ich mich schon lange fühle. Ich muss mich nicht ständig zusammennehmen und so tun, als ob alles in Ordnung ist. Jetzt weiß ich, warum es mir nicht gut geht. Und ich denke, die Wahrheit macht frei, steht in der Bibel. Lasst uns doch diesen kostbaren Rat auch im Sterben beherzigen, dass die Wahrheit frei macht. Er wünscht sich zum letzten Mal das Abendmahl. Wir erleben es gemeinsam. Wir sprechen noch über alles. Was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen? Fragen, müssen wir uns noch was vergeben gegenseitig? Mein Vater hatte schon einen Ordner angelegt, einen sogenannten Sterbeordner, mit der Liste der ihm lieben Menschen, die über seinen Tod benachrichtigt werden sollten. Ein Wunsch für die Trauerfeier, 3 Lieder zu singen und über seinen Lieblingsvers zu predigen. Jesaja 43a, weil du wert bist vor meinen Augen geachtet, musst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb. Alle wichtigen Papiere sind zusammen. Es hilft uns später sehr. Jeden Tag fahren wir jetzt zu meinem Vater. Auch seine Enkelkinder kommen immer wieder und sagen ihm, was er für ein toller Opa war. Dann die letzten Stunden. Meine Schwester und ich, wir wechseln uns ab mit Nachtwachen. Die letzte Nacht an seinem Bett, sein Todeskampf. Immer wieder betet er, himmlischer Vater, lass mich doch jetzt nicht allein in dieser Todesstunde. Hilf mir doch, ich vertraue dir doch, lass mich doch sterben. Er sagt mir auch, Ute, ich wusste gar nicht, dass Sterben so schwer ist. Oft fehlt ihm die Kraft zu reden und er formt nur Worte. Ich entdecke dann Worte und Lieder auf seinen Lippen. Einmal sage ich, Vati, willst du das Vaterunser beten? Er nickt. Ich bete das Vaterunser und er betet lautlos mit. Wir singen an seinem Bett noch seine Lieblingslieder. Stern, auf den ich schaue, weiß ich den Weg auch nicht. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Erden. Lieder, die immer mit seinem Sterben verbunden sein werden. Er singt immer wieder mit, lautlos, obwohl er kaum Luft zum Atmen hat. Zwischendrin, Ute, ich will doch so gerne sterben. Und ich höre mich sagen, Vati, ich lass dich los, du darfst sterben. Und das ist etwas, was manche Sterbenden hören müssen. Ich halte dich nicht fest hier, wir können Menschen festhalten. Ich lass dich los. Immer wieder beteuert er mir, ich habe keine Angst. Ich weiß, wo ich hingehe. Er war mir im Leben ein Vorbild und jetzt auch im Sterben.
Ich möchte zum Abschluss noch eine kleine Geschichte erzählen. Ein Leben nach der Geburt. Im Bauch einer schwangeren Frau sind 3 Embryonen. Einer davon, den nennen wir jetzt den kleinen Gläubigen. einen, den kleinen Zweifler und einen, den kleinen Skeptiker. Der kleine Zweifler fragt: Glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige: Ja klar, das gibt es. Unser Leben hier, also im Mutterleib, ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns dann auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet. Der kleine Skeptiker: So ein Blödsinn. Das gibt es nicht. Wie soll das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige: Das weiß ich auch nicht so genau. Es wird viel heller sein als hier. Vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. Der kleine Skeptiker: So ein Quatsch. Herumlaufen, das geht doch nicht. Und mit dem Mund essen, was für eine komische Idee. Da gibt's doch nur die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, weil die ist viel zu kurz, auf dass wir da laufen könnten. Der kleine Gläubiger: Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles ein bisschen anders werden. Der kleine Skeptiker: Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben hier ist nichts als Quälerei und es ist dunkel. Der kleine Gläubige: Auch wenn ich es nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Der kleine Skeptiker: Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist die denn bitte? Der kleine Gläubige: Na hier, überall, um uns herum. Wir sind in ihr und leben in ihr und durch sie. Ohne sie wären wir gar nicht. Der kleine Skeptiker: Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Die gibt's gar nicht. Der kleine Gläubige: Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wie sie unsere Welt streichelt. Der kleine Zweifler fragt: Und wenn es also ein Leben nach der Geburt gibt, wird der kleine Skeptiker dann bestraft, weil er nicht daran geglaubt hat? Der kleine Gläubige: Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht bekommt er einen Klaps, damit er die Augen aufmacht und das Leben beginnen kann. So wie die drei im Mutterleib grübeln, ob es ein Leben nach der Geburt gibt und wie das wohl aussehen wird, fragt vielleicht der ein oder andere von uns, ob es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt und wie dieses Leben aussieht. Wir wünschen euch, dass ihr tiefe Gewissheit bekommt, dass der Gott der Bibel, der Herr dieses Wortes, des lebendigen Wortes, existiert und sich danach sehnt, dass wir ihn erfahren und mit ihm das Leben teilen. Überlegt einmal: Es gäbe keinen Tod. Es gäbe keinen Tag, an dem wir Rechenschaft ablegen müssten für unser Leben. Wäre das nicht unerträglich? Fragte einmal ein Mann und fuhr fort: Nur durch den Tod wird das Leben wertvoll und kostbar. So wie der Tod zum Leben gehört, so gehören auch Krisen zum Leben. Erfülltes Leben ist möglich, trotz unerfüllter Wünsche, wenn wir ihn wirken lassen, dass er mit uns Wege geht und seine Wege mit uns gehen darf. Amen.